ist sie, die Schale. Und mal wieder ist sie in München. Der FC Bayern ist erneut deutscher Meister. Zum 29. Mal. Mehr zum Bundesliga-Finale gleich. Und damit guten Abend zu den Tagesthemen, die mit dem vorläufigen Höhepunkt einer spektakulären Politaffäre beginnen. In Österreich wird es Neuwahlen geben. Zuerst trat heute der österreichische Vizekanzler zurück. Christian Strache, gleichzeitig Chef der rechtspopulistischen FPÖ, zog damit die Konsequenz aus dem Bekanntwerden eines heimlich aufgenommenen Videos mitten im Wahlkampf 2017. Darin war er, hier vorne, zu sehen, wie er einer angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen allerlei Versprechungen als Gegenleistung für Wahlkampfgelder anbot. Was wie ein schlechter Mafiastreifen wirkte, bringt nun nicht nur die FPÖ ins Schwitzen, sondern die Regierungskoalition zu Fall. Genug ist genug, sagte Kanzler Kurz am Abend. Till Rüger.
Seit dem Nachmittag wartete man in Wien auf eine Stellungnahme von ÖVP-Bundeskanzler Kurz, doch der zögerte lang. Als er endlich vor die Kameras trat, blieb ihm nur ein Ausweg.
Darum habe ich heute dem Bundespräsidenten vorgeschlagen, vorgezogene Wahlen in Österreich durchzuführen, und zwar zum schnellstmöglichen Zeitpunkt. Nur wenn die Volkspartei, nur wenn wir nach der Wahl die Möglichkeit haben, auch wirklich eindeutig den Ton anzugeben, dann können wir die Veränderung, die wir begonnen haben, auch zu Ende bringen.
Widerstand, Widerstand skandierten den Tag über Tausende vor dem Kanzleramt. Die Empörung über das Skandalvideo des FPÖ-Vizekanzlers Heinz-Christian Strache ist groß. Auch der österreichische Bundespräsident übt Kritik am bisherigen Koalitionspartner von Sebastian Kurz.
Wir brauchen in diesem Sinne einen Neuaufbau des Vertrauens. Dieser Neuaufbau geht in diesem Fall nur mit Neuwahlen. Und ich verspreche Ihnen, dass ich diesen Neuaufbau nach bestem Wissen und Gewissen vorantreiben und begleiten werde.
Bereits am Mittag war FPÖ-Chef Strache vor die Presse getreten, um seinen Rücktritt zu verkünden und sich für die im Video dokumentierten Verfehlungen zu entschuldigen.
Ja, es war eine psoffene Geschichte und ich war in einer intimen Atmosphäre verleitet, auch unreflektiert und mit lockerer Zunge über alles und jedes zu polemisieren. Und ja, meine Äußerungen waren nüchtern gesehen, katastrophal und ausgesprochen peinlich.
Strache stellte sich als Opfer eines geheimdienstlichen Anschlags dar, der gezielt vor der EU-Wahl verübt worden sei, um die Regierung zu sprengen. In einem heimlich auf Ibiza aufgenommenen Video von 2017 erklärt der Chef der rechtspopulistischen FPÖ, der vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen, wie man verdeckt Parteispenden an die FPÖ überweisen könne. Bei dem fast siebenstündigen Treffen bietet Strache der Frau, die anscheinend ein Lockvogel war, zudem an, bei der Kronenzeitung einzusteigen, um ihn zu unterstützen. Für den Fall einer Regierungsbeteiligung würde sie dann als Gegenleistung Staatsaufträge erhalten. Inzwischen gibt es erste Anzeigen wegen Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit gegen Strache. Österreich stehen nun politisch schwierige Zeiten bevor.
Michael Mannlick in Wien, wir haben es eben im Beitrag gesehen. Der österreichische Bundespräsident liest der Politik die Leviten. Er spricht von einem verstörenden Sittenbild, das das Video zeige, und von dreister Respektlosigkeit den Bürgern gegenüber. Wie haben Sie die Ansprache des Bundespräsidenten wahrgenommen?
Ja, selten hat man einen Bundespräsidenten so deutlich die Situation analysieren hören, wie das heute Alexander Van der Bellen gemacht hat. Das zeigt dann auch, welche politische Eiterblase da tatsächlich heute aufgebrochen ist und wie verkommen sich die politische Situation in den letzten Tagen ja auch gezeigt hat. Der Abschluss war ja dann die Bekanntmachung, die Veröffentlichung dieses Skandalvideos, und tatsächlich hatte heute Bundespräsident Van der Bellen auch keine andere Wahl mehr, als diese politische Situation derart deutlich anzusprechen.
Bundeskanzler Kurz hat heute Stunden gebraucht, bis er bekannt gab, dass es neue Wahlen gibt. Ist ihm die Entscheidung so schwer gefallen?
Ja, ich denke, man hat bis zur letzten Minute versucht, von Seiten der ÖVP die Koalition vielleicht doch noch zu retten. Allerdings unter Bedingungen der ÖVP, das hieß dem Vernehmen nach ganz konkret, dass auf FPÖ-Seite bestimmte Politiker das Feld hätten räumen sollen. Allen voran der umstrittene Innenminister Herbert Kickl. Die FPÖ hat sich dagegen verwehrt. Und das war wohl dann das Schlusssignal sozusagen, warum dann Bundeskanzler Sebastian Kurz diese Koalition aufgekündigt hat. Er sprach ja wörtlich von einer Reformunfähigkeit des Koalitionspartners.
Er hatte ja bislang immer an der Koalition festgehalten, darauf spekuliert, die Rechtspopulisten im Zaum halten zu können. Das ist offensichtlich gescheitert. Wie sehr beschädigt das den Bundeskanzler selbst?
Naja, Sebastian Kurz weiß natürlich, dass es jetzt auch um sein politisches Überleben geht. Er hat, wenn man so möchte, die Reißleine gezogen und damit natürlich auch den Weg freigemacht für Neuwahlen. Das war ja auch letztlich in seinem Sinne. Nur genau genommen hat er nur wenig Alternativen im Moment, mit wem er koalieren könnte. Denn wenn es die FPÖ nicht mehr wird, wonach es ja im Moment aussieht, dann kann es eigentlich nur der zweite große Partner sein, nämlich in dem Fall die SPÖ. Und da muss man auch vorausschauen, und rückblicken auf die Nationalratswahl. Es hätte schon vor anderthalb Jahren durchaus eine Koalition wieder geben können zwischen der ÖVP mit Sebastian Kurz und der SPÖ. Allerdings war damals noch Christian Kern, der vormalige SPÖ-Bundeskanzler, am Ruder und die Chemie zwischen beiden passte überhaupt nicht. Jetzt aber gibt es eine neue SPÖ-Parteichefin, Pamela Rendi-Wagner. Und was unter Kern nicht möglich war, könnte vielleicht unter Rendi-Wagner tatsächlich sehr schnell möglich werden.
Was kommt mit den Neuwahlen jetzt auf Österreich zu?
Also ich denke, man muss tatsächlich mit einem sehr harten Wahlkampf rechnen. Jede Partei muss sich, will sich jetzt auch profilieren. Das gilt sowohl für die ÖVP, aber letztlich auch für die Oppositionsparteien, denen es in den vergangenen anderthalb Jahren überhaupt nicht gelungen ist, irgendein Gegengewicht, irgendein Profil zu entwickeln oder auch politische Perspektiven darzulegen, um tatsächlich ein politisches Gegengewicht zur nun gescheiterten ÖVP-FPÖ-Regierung zu bilden. Da muss sich jetzt die Opposition gewaltig anstrengen, um sich entsprechend auch ins Spiel zu bringen, um diese, wie gesagt, diese politischen Perspektiven auch für den Wähler begreifbar zu machen und für die Wählerinnen. Also der Wahlkampf wird, denke ich, hart werden, möglicherweise auch aggressiv, auf alle Fälle spannend.
Noch kurz zu Strache, der stellt sich ja jetzt auch als Opfer dar. Sehen das die FPÖ-Anhänger auch so?
Ich denke, nach dem, was da in diesem Skandalvideo zu erkennen war, die Äußerungen, die da getätigt wurden, wird das, denke ich, sicherlich auch einen beträchtlichen Teil der klassischen FPÖ-Wählerinnen und Wähler abschrecken, ganz einfach. Und von daher ist auch zu rechnen, dass bei den Europawahlen, aber dann auch letztlich hier bei den Nationalratswahlen, bei den Neuwahlen, die FPÖ Verluste wird einstecken müssen. Davon wiederum könnten allerdings die ÖVP profitieren, wie auch die SPÖ, die bei den letzten Nationalratswahlen vor anderthalb Jahren Stimmen abgeben mussten an die FPÖ. Und ich denke, wenn die Wähler jetzt wieder zurückwandern, könnte das insgesamt nur eine Stärkung für die anderen beiden großen Parteien bedeuten.
Danke, Michael Mandlik, nach Wien. Die Fußball-Bundesliga-Saison war diesmal an der Tabellenspitze alles andere als langweilig. Meister wird der FC Bayern. Diese Wahrheit war dieses Mal nicht in Stein gemeißelt. Kam dann aber doch so, München am Ende wieder ganz vorne. Und das wurde traditionell begossen. Aber bis zum letzten Spieltag war es mit Borussia Dortmund ein hartes Duell. Über die letzten 90 Minuten von heute berichtet René Kirsch.
Der scheidende Franck Ribéry präsentiert den Fans die Schale zum 7. Mal in Serie. Trauer dagegen beim BVB, der so nah dran war, wie lange nicht.
Wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, es war noch nie so leicht, deutscher Meister zu werden, den Zeichen vorge, weil es ist brutal schwer.
Auch in Gladbach bei der anderen Borussia bekommt Dortmund zum Abschluss nichts geschenkt. Lucien Favre hatte die Schale ja bereits vor Wochen abgeschrieben. Jetzt darf er noch einmal dran schnuppern. Besonders nach dem 1:0 seiner Borussia durch Jadon Sancho. Der BVB lässt noch einmal aufhorchen. Der Videoschiedsrichter in einem der letzten Einsätze der Saison. Das Tor aber zählt, es ist eine Millimeterentscheidung, nicht so die Meisterschaft. Denn auch wenn Dortmund in der zweiten Hälfte noch das wunderschön herauskombinierte 2:0 durch Marco Reus nachlegt, es wird nicht reichen.
Wir haben davon geträumt und auch gehofft, dass Frankfurt in München vielleicht was reißen kann. Aber wir haben das Spiel oder die Meisterschaft nicht heute verloren.
Der FC Bayern aber hat den Titel heute gegen Frankfurt meisterwürdig eingefahren. Kingsley Coman nach nur 4 Minuten mit der Führung. Eintrachts Allaire staubt zwar kurz nach der Pause zum 1:1 ab, aber die Meisterschaft ist nur 2 Minuten spannend. Dann schießt Alaba die Bayern wieder in Führung und Renato Sanchez mit dem 3:1 auf Meisterkurs.
Wenn ein Hollywood-Regisseur heute Regie geführt hätte, dann hätte er das Spiel so gemacht wie heute.
Für Hollywood sorgen noch einmal Rib und Rob. Franck Ribéry mit diesem feinen Abschiedsgruß an die Fans und an seinen Präsidenten. Und schließlich Arjen Robben mit dem Schlusspunkt zum 5:1. Die Konkurrenz kann nur gratulieren.
Es hat uns sehr wenig gefehlt. Und es war eng bis Schluss. Und wir müssen und ich muss unsere Gegner Bayern gratulieren. Gratulation an meine Kollegen auch.
Für den arg kritisierten Niko Kovac ist es die erste Meisterschaft als Trainer. Und wenn auch keine Jobgarantie, so doch ein gutes Gefühl.
Und wenn ich zwischen den Zeilen raushöre und interpretiere, ja, dann weiß ich schon, dass das in eine gute Richtung geht.
Angeführt von den Scheidenden Ribéry und Robben feiern die Bayern zur Stunde Meistertitel Nummer 29. Nächste Woche soll in Berlin dann Double Nummer 12 folgen. Einsame Rekorde.
Noch kurz ein Blick auf die Abschlusstabelle. Meister also Bayern München, 2 Punkte vor Dortmund. Auf den weiteren Champions League Plätzen dann Leipzig und Leverkusen. In der Europa League sicher dabei sind Mönchengladbach und Wolfsburg. Frankfurt landet auf dem Europa League Qualifikationsplatz. Stuttgart muss in die Relegationsspiele gegen den Dritten der zweiten Liga, der morgen feststeht. Hannover und Nürnberg steigen ab. Eine Woche vor der Europawahl haben Anhänger und Gegner der EU heute große Kundgebungen abgehalten. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jens Rieber.
In Warschau folgten Tausende dem Aufruf der Mitte-Links-Opposition und gingen unter dem Motto Polen in Europa auf die Straße. An der Demonstration nahm auch EU-Ratspräsident Tusk teil. Auf einer Kundgebung betonten mehrere Redner, ihr Land sei ein wichtiger Teil der EU, auch wenn die Regierung der Union kritisch gegenüberstehe. In Mailand versammelten sich Anhänger des rechtspopulistischen Innenministers Salvini. Er will eine europäische Allianz nationalistischer Parteien gründen. An der Kundgebung in Italien nahm auch AfD-Chef Meuthen teil. Bei der Parlamentswahl in Australien steht die liberal-konservative Regierungskoalition vor dem Sieg. Sie führt überraschend nach der Auszählung der meisten Stimmen. Damit kann Premierminister Morrison entgegen der Umfrageergebnisse vor der Wahl sein Amt behalten. Sein Herausforderer Shorten von der Labour-Partei gestand bereits seine Niederlage ein. Unklar ist noch, ob Morrisons Bündnis die notwendige Mehrheit erreicht oder ob es eine Minderheitsregierung geben wird. Nach dem Kopftuchverbot an Grundschulen in Österreich wird auch hierzulande über einen solchen Schritt diskutiert. Die CDU-Vorsitzende Kam Karrenbauer sagte, Kopftücher für kleine Mädchen hätten mit Religionsfreiheit nicht viel zu tun. FDP-Generalsekretärin Teuteberg forderte, ein Verbot zu prüfen. Bundesjustizministerin Barley dagegen bezeichnete die Debatte als wenig hilfreich. Der Grundschulverband nannte ein Verbot weder angemessen noch durchsetzbar. Mit einem Gottesdienst in Münster hat die Initiative Maria 2.0 ihre Aktionswoche für mehr Gleichberechtigung in der katholischen Kirche beendet. Eine Woche lang hatten Frauen in vielen deutschen Bistümern ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten ruhen lassen und keine Kirche betreten. Sie fordern die Aufhebung des Zölibats für Priester und Zugang für Frauen zu allen kirchlichen Ämtern. Mehrere Bischöfe hatten den Boykott kritisiert.
Bis dahin fließt noch viel Wasser den Fluss entlang. Das war jahrelang offenbar die Devise, wenn es um die Modernisierung der Wasserstraßen in Deutschland ging. Dabei sind die zahlreichen Flüsse wichtige Verkehrswege, die bislang viel zu wenig genutzt werden. Insgesamt wurden hierzulande 2017 4,6 Millionen Tonnen Güter transportiert. Davon 3,6 Millionen auf der Straße, 350.000 Tonnen auf der Schiene und 223.000 Tonnen mit dem Schiff. Nicht überraschend, die meisten Emissionen erzeugen Lkw und Auto 103 Gramm auf 1000 Kilometer. Bei der Bahn sind es 19 und auf dem Wasser 32 Gramm. Nun ist die Bundespolitik aufgewacht und präsentiert gleich einen Masterplan Binnenschifffahrt. Wie dringend nötig dieser ist, berichtet Carsten Schabowski.
380 Kilometer Wasserstraße gibt's allein in Nordrhein-Westfalen. Die Binnenschifffahrt ist wirtschaftlich wichtig und vergleichsweise klimafreundlich. Trotzdem funken Wasserstraßen und Schleusen seit Jahren SOS. Wie hier die Schleuse Friedrichsfeld auf dem Wiese-Dattel-Kanal. 20.000 Schiffe müssen hier pro Jahr durch. Doch es gibt Probleme, unter anderem die uralten Poller.
die sind noch aus der Anfangszeit der Schleuse, also 90 Jahre alt. Und die können die Kräfte, die die heutige Schifffahrt mit sich bringt, nicht aufnehmen. Das heißt, die wurden gesperrt. Deswegen haben wir als Ersatz einen Festmacherdienst eingerichtet.
Schiffe mit dem Tau sichern, das müssen nun die sogenannten Festmacher machen. Sie nehmen die Leinen an. Immerhin, so kann es an der Schleuse überhaupt weitergehen. Eine Ausweichroute gibt es nicht. Rund 30 Kilometer weiter am Kanal liegt der Chemiepark Mahl. Tausende Schiffe bringen jedes Jahr Grundstoffe und liefern später die fertigen Produkte zum Kunden. 12.000 Menschen arbeiten hier. Der Wesel-Datteln-Kanal ist eine der wichtigsten Verbindungen für Frachtschiffe im Ruhrgebiet. Auch über ihn will der Bundesverkehrsminister noch mehr Güterverkehr fahren lassen.
Vor allem die Stahlindustrie, die Schüttgüter, die Mineralölindustrie, die chemische Industrie. Stellen Sie sich mal vor, aus diesem einen Schiff kommen jetzt rund 200 LKWs auf die Straße, dann hätten wir noch mehr Belastung für die Straße.
1930 war Eröffnung des Kanals und der Schleuse. Heute ist vieles noch genau wie früher, ein riesiger Investitionsstau. Seit Jahren passiert nichts mehr. Unter anderem der Verband der chemischen Industrie fordert die Politik darum auf, schnell zu handeln.
Wir wollen ja gerade vom LKW weg. Wir wollen ja viel mehr über die Wasserstraße fahren. Und die Wasserstraße ist die einzige Verkehrsachse, die noch Kapazitäten hat, wenn denn die Infrastruktur in Ordnung wäre.
Und wenn es nicht zu heiß ist. Niedrige Pegelstände, etwa im Rhein wegen der Dürre, hatten im vergangenen Jahr zu deutlichen Einbußen beim Güterverkehr geführt. Große Containertransporte oder Tankschiffe mussten ihren Betrieb zeitweise einstellen. Trotzdem mahnen Experten, noch viel stärker auf die Binnenschifffahrt zu setzen.
Es ist viel besser, was den Klimaschutz angeht. Es ist viel besser, was die Lärmbelastung angeht. Luftschadstoffbelastung geht es auch an den Problemschwerpunkten nicht bei. Also im Vergleich zum LKW ist das Binnenschiff deutlich sauberer und besser.
Der Bund will Binnenschiffe noch sauberer machen. Schiffer, die modernere Motoren einbauen lassen, sollen unterstützt werden.
Bleibt uns noch ein Blick auf das Wetter von morgen mit Carsten Schwanke.
Wir erleben gerade eine echte Sommerwetterlage. Feuchtwarme Luft, die Schauer und Gewitter produziert, so wie auch heute Nachmittag und heute Abend. Morgen geht es im Grunde genommen weiter nach einer vorübergehenden Beruhigung. Morgen Nachmittag besonders im Westen, aber auch im Süden, vereinzelt auch in der Nordhälfte, wird es zu Schauern und Gewittern kommen mit örtlichem Unwetterpotenzial. Heute Nacht klingen aber erstmal im Westen und Südwesten die noch vorhandenen Schauer und Gewitter weiter ab. Oftmals wird es sogar wolkenlos sein, sternklar. An der Ostseeküste zeigt sich stellenweise dichter Seenebel. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte zwischen 5 und 13 Grad. Morgen Vormittag haben wir es in vielen Orten mit viel Sonnenschein zu tun, vor allem im gesamten Norden, im Osten. Im Gegensatz dazu der Südwesten, wo es schon am Vormittag erneut erste Schauer und Gewitter geben wird. Am Nachmittag dann die deutlich stärkere Variante. Deshalb auch dieses Achtungszeichen. Einige Platzregengüsse können so viel Wasser herunterlassen, dass es wirklich lokal zu Überflutungen kommen kann. Am sonnigsten und am trockensten bleibt es nördlich der Mittelgebirge. In Brandenburg oder in Niedersachsen wird es nur einzelne Schauer oder Gewitter geben. Die Temperaturen erreichen im Südwesten, wo die Wolken am dichtesten sind, nur maximal 17 bis 21 Grad. Nördlich der Mittelgebirge können 25 bis 26 Grad möglich sein. Die weiteren Aussichten, und auch da sehen wir diese Achtungszeichen der Überschwemmungsgefahr. Am Montag vor allem in der Mitte sehr kräftige Schauer und Gewitter, vor allem nachmittags und abends. Und am Dienstag betrifft das dann vor allem den gesamten Alpenrand und das Alpenvorland, wo es dauerhaft, kräftig und anhaltend regnet. Dabei gehen insgesamt langsam die Temperaturen wieder zurück.
Das war's von uns hier bei Tagesschau 24. Geht es jetzt weiter mit dem Satire-Magazin Extra 3. Und wir sehen uns morgen wieder, dann wie gewohnt im Ersten um 22.45 Uhr. Einen schönen Abend noch. Tschüss.